Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist für mich eine Freude, eine Ehre, euch heute dienen zu dürfen, euch mit Gottes Wort dienen zu können. Mein Name ist Christian Pferderer, ich komme aus Espelkamp, bin verheiratet mit Lydia und wir haben gemeinsam 5 Kinder. Ich bin in der Gemeinde angestellt als Gemeindereferent und so Gott will und wir leben, werde ich in einem Monat als Ältester auch eingesetzt in der Gemeinde. Mit dieser Gemeinde verbinde ich tatsächlich einiges und zwar habe ich vor knapp 10 Jahren einen Dirigentenkurs gemacht bei Peter Dück und habe eine Menge von ihm lernen dürfen. Ich war zusammen mit Adeline da im Kurs, ist jetzt auch schon eine Weile her und ja, Eugen Schröder war auch dabei und einige andere kenne ich auch von gemeinsamen Projekten. Auch Peter kenne ich so ein bisschen von Chorprojekten und so weiter und von daher ist auch eine Beziehung zu euch da und es freut mich, wieder hier zu sein. Ich bin das dritte Mal bei euch und jedes Mal sieht alles anders aus. Also das erste Mal haben wir mit dem Quartett hier gesungen, da war es so ganz klein nebenan. Dann vor ein paar Jahren war ich hier als Gast einfach zu Besuch, da war das glaube ich auch nebenan, aber deutlich größer. Und jetzt sind wir hier, mal gucken, wo wir nächstes Mal sind. Ne? Aber es freut mich, dass ihr wächst, dass es größer wird und dass ihr jetzt hier euer Zuhause gefunden habt. Ja, zum Anfang der Predigt schauen wir uns einmal ein kurzes Video an.
In Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Wird das Lied erkannt haben, vielleicht eher die Älteren unter uns, Über den Wolken, das ist ein Lied von Reinhard May aus dem Jahre 1974. Und das Lied ist tatsächlich bei der Wahl zum besten deutschen Lied des Jahrhunderts auf Platz 4 gelandet. Also damals ein richtiger Erfolg und das Lied hat eine ganze Generation, vielleicht sogar eine ganze Nation geprägt und es drückt so eine Sehnsucht aus, dieses Über den Wolken. Ja, auch damals gab es Krieg und viel Leid in der Welt und man hat sich so gefragt, so ja, wie ist das hier auf dieser Welt und wie ist das vielleicht über den Wolken, im Jenseits? Oder man hat sich das vorgestellt, ja, da ist es bestimmt viel besser, so Frieden, Freiheit und Harmonie. Und der Reinhard May singt ja nicht unbedingt über den Himmel, also er spricht da über den Wolken und meint, im Englischen würde man sagen eher Sky, aber wir sprechen heute mal über Heaven, also über den himmlischen Himmel, da wo Gott ist. Und das ist ja mal eine Frage, wie ist es eigentlich im Himmel? Wie ist es über den Wolken? Und das wollen wir heute Morgen mal ein bisschen gemeinsam herausfinden. Das Thema meiner Predigt lautet Über den Wolken und wir wollen heute in der Predigt 2 Fragen klären. Über den Wolken, wie ist es da? Und über den Wolken, wie kommt man dahin? Das sind die beiden Fragen, die uns heute Morgen bewegen wollen. Und die Antwort finden wir in Gottes Wort im Johannesevangelium. Schlag gerne mit mir auf Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Johannes 14, 1 bis 6. Dort heißt es, Jesus spricht: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der erste Gedanke, über den Wolken, wie ist es da? Dieses Gespräch, was wir gerade gelesen haben, spielt kurz vor Jesu Tod. Jesus hat seinen Jüngern im Johannesevangelium ab Kapitel 13 gerade deren Füße gewaschen. Er hat den Verrat von Judas angekündigt. Er hat sich von seinen Jüngern verabschiedet und er hat angekündigt, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und dann kommen wir zu diesem Text. Also es sind nur noch ein paar Tage, es ist nicht mehr lange, bis Jesus hier auf dieser Erde gekreuzigt werden sollte. Und kurz bevor er eben sterben würde, wollte er seine Jünger nochmal ermutigen. Er wollte sie belehren über das Thema Himmel. Und wenn wir so diesen Kontext anschauen, ab Kapitel 13 und so, dann merken wir, das Thema ist sehr, sehr düster. Es geht um Verrat, es geht um Verleugnung, es geht um den Tod von Jesus. Das sind alles sehr, sehr harte, unangenehme Themen. Und Jesus merkt das, diese düstere, dunkle Stimmung, und er sagt zu den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt, lasst euch durch nichts erschüttern. Warum kann Jesus da so ruhig sein? Also es geht doch um richtig krasse Themen, die jetzt in den nächsten Tagen eintreffen werden. Warum ist Jesus so entspannt? Die Antwort finden wir in den folgenden Versen. Wegen des Himmels. Wegen des Himmels, sagt er seinen Jüngern, können sie sich beruhigen. Er sagt, egal was passiert, egal was jetzt in den nächsten Tagen kommen wird, Verrat, Verleugnung, Tod, ihr könnt ruhig sein, ihr braucht euch nicht bestürzen und lasst euch von diesen Dingen nicht erschüttern, weil der Himmel auf euch wartet. Die Frage ist es ja dann, wie ist es denn eigentlich im Himmel? Also Jesus spricht davon, dass er zu seinem Vater gehen wird. Und die Frage ist, wie ist es denn dort, wo Jesu Vater ist? Und Jesus gibt uns da Auskunft. Er sagt, in dem Haus seines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Und Wohnung meint etwas Dauerhaftes. Es geht hier nicht um ein Hotel, das wir bei Jesu Vater dann kurzfristig irgendwie leben können. Wohnung meint Heimat. Es meint ein Zuhause, wo man dauerhaft bleiben kann. Nicht einmal kurz zu Besuch kommt und dann wieder weg muss. Ist zwar auch schön, aber da muss man leider wieder gehen. Nein, davon spricht Jesus nicht. Er sagt, bei meinem Vater, da sind Wohnungen, da wird gewohnt und da ist Platz genug. Und dann sagt Jesus auch, dass er das Ganze wirklich sehr, sehr ernst meint. Also er legt in Vers 2 die Betonung darauf, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also ich meine das wirklich ernst. Das ist kein Scherz, das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Es gibt wirklich Wohnungen und die werde ich bereiten. Also darauf kann man sich verlassen. Also im Himmel gibt es Wohnungen, gibt es viele Wohnungen. Und ist euch aufgefallen, wer diese Wohnungen vorbereitet? Wer bereitet die Wohnungen vor, Kinder? Wisst ihr das? Jesus, genau. Jesus ist der Baumeister. Und das Wort bereiten, das Jesus hier verwendet, das wird in der Bibel häufig verwendet, wenn es ums Essen geht. Da ist jemand, der macht ein richtig schönes Essen, gibt sich richtig viel Mühe. Das ist so, wenn Kinder, wenn eure Mama ein richtig leckeres Essen vorbereitet und sich so richtig viel Mühe gibt und da ein, zwei Stunden in der Küche steht und dann gibt es Pommes und Chicken Nuggets oder sowas ganz Leckeres. Und dann gibt sich also jemand ganz viel Mühe. Und das meint Jesus hier. Ich bereite Wohnungen. Das ist also nicht etwas, oh, so kurz mal hingeklatscht, so eine Billigwohnung, sondern das ist was richtig Tolles. Und jemand hat mal gesagt, wenn Jesus in 6 Tagen diese Erde geschaffen hat, und ihr wisst alle, wie schön die ist, wie schön wird dann wohl die himmlische Wohnung sein, wenn er 2000 Jahre dafür Zeit hat, die vorzubereiten. Also das wird fantastisch schön werden im Himmel. Wir hatten mal vor 20, 25 Jahren bei uns in der Gemeinde eine Kinderwoche mit Ursula Hebig. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Und dort fragte sie uns Kinder, welche Berufe hat Gott? Ja, Gott hat natürlich keine Berufe. Gott ist ja kein Mensch, der irgendwas lernen muss und da irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Aber wenn man sich das mal vorstellen würde, welche Berufe könnte Gott haben? Dann kamen Antworten, Lehrer, Richter, Arzt und keine Ahnung, was dann noch kam. Und ich wollte auch unbedingt etwas sagen, weil wir haben gerade zu Hause das mit meinen Eltern irgendwie besprochen. Und dann kam mir der Gedanke und ich meldete mich und sagte, Gott ist Architekt. Und sie fragte dann, hey, warum, wie kommst du darauf? Und weil wir gerade drüber gesprochen hatten in der Familie zu Hause, sagte ich, ja, Jesus hat doch irgendwo mal gesagt, er will Wohnungen vorbereiten. Also, dann muss er doch ein Architekt sein. Und irgendwie fand ich das schon als Kind so schön, den Gedanken, dass Jesus Wohnungen bereitet. für uns. Und es hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Die Frage ist jetzt aber auch, für wen sind denn eigentlich diese Wohnungen? Man könnte sich vorstellen oder überlegen, ja, vielleicht für Gott. Ja, auch, die sind auch für Gott. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt darauf angewiesen ist, auf diese Wohnung. Er hat schon bereits alles, er ist schon im Himmel. Was sagt uns denn Jesus? Jesus sagt, ich gehe hin, und zweimal sagt er das in diesen Versen, euch eine Stätte zu bereiten. Er spricht hier mit seinen Jüngern, den Menschen, die an ihn glauben, und da sagt er, euch werde ich eine Wohnung bereiten. Also die Wohnung ist für uns Menschen, ist für diejenigen, die Jünger von Jesus sind, die an Jesus glauben. Für die bereitet Jesus diese Wohnungen vor. Und dann sagt Jesus auch noch, dass er hingehen wird, also erst einmal ist er ja auf der Erde, dann sagt er ihnen, ich werde in den Himmel gehen, werde diese Wohnungen vorbereiten, da gibt sich viel Mühe, und dann werde ich eines Tages wiederkommen und werde die Menschen, die an mich glauben, zu mir holen. Und dann sagt er, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus möchte mit seinen Jüngern zusammen wohnen. Stell dir mal einen Mann vor, der seine Traumfrau heiraten möchte. Ja, sie lieben sich über alles und sie wollen gemeinsam die Zukunft verbringen und sie wollen auch gemeinsam wohnen. Und der Mann fängt an, als guter russlandsdeutscher Mann, ich habe es nicht gemacht, fängt an, ein Haus zu bauen. Und nicht irgend so ein Haus, sondern er will ein richtig schönes Haus bauen. Ist ja für seine Frau, er will dort gemeinsam mit ihr wohnen, also da soll ja keine Bruchbude stehen, sondern das muss schon richtig tipptopp sein. Er gibt sich Mühe, er hängt sich rein, nach Feierabend, nach 8 Stunden Arbeit geht er noch auf den Bau, auf die Baustelle und arbeitet bis spät abends und das geht dann 1-2 Jahre so und dann irgendwann ist das Haus fertig und dann kommt es auch zur Hochzeit. Die beiden heiraten, der große Tag ist da und sie gehen gemeinsam in dieses Haus und können dort gemeinsam wohnen. Und dieses Bild hat Jesus vor Augen, wenn er hier mit seinen Jüngern spricht. Jesus Christus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Und Jesus ist hingegangen, um eine Wohnung vorzubereiten und er wartet darauf, endlich seine Braut abholen zu können, um dort gemeinsam mit ihr zu leben. Das ist doch ein wunderschönes Bild, oder? Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast. Jesus will Gemeinschaft mit dir haben. Jesus will, dass du persönlich da bist, wo er ist. Jesus will mit dir wohnen. Und er hat sich viel Mühe dabei gegeben, bei der Wohnung. Jesus ist an einer Beziehung zu dir interessiert und Jesus liebt dich. Und Jesus ist kein ferner Gott, der irgendwo im Himmel ganz weit weg existiert und der nichts mit uns zu tun haben will. Nein, im Gegenteil. Er will dir persönlich ganz nah sein. Vielleicht sagst du jetzt, okay, jetzt habe ich es begriffen. Jesus möchte mit mir leben. Okay, er möchte mit dir wohnen. Ich habe es verstanden. Aber wer sagt denn, dass ich mit ihm leben will? Will ich denn überhaupt dahin? Wie ist es denn da überhaupt im Himmel? Ist es da nicht langweilig? Nun, es gibt in der Bibel gar nicht so viele Beschreibungen über den Himmel, aber ein paar gibt es doch. Und mit die schönste finden wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Ganz, ganz am Ende, im vorletzten Buch der Bibel, im vorletzten Kapitel der Bibel, da schreibt der Apostel Johannes, der auch dieses Evangelium geschrieben hat, Folgendes über den Himmel. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihnen, ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, in Vers 3, da haben wir wieder diesen Wohnungsaspekt. Wir haben in Johannes 14 gelesen, Jesus sagt, ich werde kommen und euch holen, damit ihr mit mir wohnt. Hier betrachtet er das von einer anderen Seite und er sagt, Gott wird mit ihnen wohnen. Also dieser Wohnungsgedanke ist Gott offensichtlich sehr wichtig. Er möchte wirklich mit uns Menschen wohnen, dauerhaft, für immer. Und wir sehen hier auch in Vers 3, was das Beste im Himmel ist. Wir haben es heute Morgen im zweiten Lied, vielleicht erinnert ihr euch, schon gesungen. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Ja, es ist wunderschön, all die Lieben wieder zu treffen, die man hier auf der Erde gekannt hat, aber das Schönste im Himmel sind nicht die Menschen, ist auch nicht die Umgebung oder so. Das Schönste im Himmel ist Jesus Christus. Und hier heißt es, Gott selbst wird bei ihnen sein. Wir werden Gott sehen. Das wird das Einzige sein, woran wir Interesse haben im Himmel, weil wir Gott, den Schöpfer der Erde, leibhaftig mit unseren Augen sehen dürfen und ihn anbeten können. Und dann im Vers 4 beschreibt uns Johannes dann ein bisschen etwas vom Himmel. Er sagt nicht viel, aber es muss wunderschön sein. Schaut mal, was er dort, wie er diese Wohnung beschreibt. Das ist nicht so, wie wir das kennen, so drei Zimmer, kleiner Balkon und ein Kellerraum. Nee, das ist was ganz anderes, wie die himmlische Wohnung beschrieben wird. Dort heißt es nämlich, dass wir dort ganz viele Sachen nicht finden werden. Und er spricht hier davon, dass es im Himmel keine Träne geben wird, keinen Tod, keine Trauer, kein Geschrei und keinen Schmerz. Ja, diese Dinge, die erleben wir auf der Erde. Da müssen wir nur die Nachrichten anmachen oder ins eigene Haus schauen. Diese Dinge erleben wir auf der Erde. Und die gibt es im Himmel nicht. Dort ist dafür kein Platz. Im Himmel erwartet uns Friede, Freude, Gerechtigkeit, Harmonie, all das, wonach wir uns hier sehnen, aber was hier oft auf der Erde eben nicht da ist, das erwartet jeden Gläubigen im Himmel. Und ich frage mich, will sich das ernsthaft jemand entgehen lassen? Wollen wir uns das wirklich entgehen lassen, zusammen mit Gott im Himmel, in der Ewigkeit zu wohnen? Der Himmel ist unser Zuhause. Wir sind für den Himmel geschaffen worden. Das war Gottes Gedanke bei unserer Erschaffung. Wir lesen das häufig in den Nachrichten. In Deutschland herrscht Wohnungsknappheit. Überall heißt es, vor allem in den Großstädten, da sind einfach zu wenige Wohnungen. Die Leute suchen jahrelang und finden nichts. Vor ein paar Jahren, 2016, als wir zur Bibelschule Brake gehen wollten, sind wir dann eben nach Lemgo umgezogen, hier gar nicht so weit entfernt. Das war eine schwierige Aktion, sage ich euch. Also Lemgo ist jetzt auch nicht unbedingt die weltgrößte Großstadt, aber auch da, das war so schwierig, eine Wohnung zu finden. Gut, wir waren damals schon zu sechst und der eine oder andere Vermieter sagte so, ja, zwei Hunde ist okay, aber vier Kinder, schwierig. Und wir haben nichts gefunden, monatelang. Ich musste erst einmal pendeln aus Espelkamp, 1,5 Stunden morgens hin und wieder zurück, 2-3 Monate, das war schon krass. Kurzzeitig haben wir schon überlegt, das Ganze abzubrechen, weil wir keine Wohnung gefunden haben, bis Gott dann irgendwann eingreifen musste und uns die beste Wohnung geschenkt hat, ganz nah an der Bibelschule dran und in Top-Lage und schön gepflegt. Also das war wirklich toll, aber wir mussten lange suchen. Wohnungsknappheit gibt es vielleicht auf der Erde, aber glaubt nicht, dass es das im Himmel gibt. Da gibt es keine Wohnungsknappheit. Jesus sagt, ich bereite Wohnungen, ich bereite viele Wohnungen. Bei Gott im Himmel gibt es Platz für jeden. Aber sichern sich auch alle Menschen einen Platz im Himmel? Oder anders gefragt, wer bekommt denn überhaupt einen Platz? Muss man da einen Wohnberechtigungsschein vorzeigen, Schufa-Eintrag oder wie läuft das? Wie kommt man an so eine Wohnung dran im Himmel? Ja, die Antwort finden wir im zweiten Teil unseres Textes, ab Vers 4. Und wir stellen uns jetzt die Frage über den Wolken, wie kommt man dahin? Jesus spricht ja hier über die Wohnungen seines Vaters. Und er meint damit, das haben wir, glaube ich, jetzt verstanden, den Himmel. Er spricht über den Himmel. Und er geht hier in diesem Gespräch mit seinen Jüngern davon aus, dass die Jünger verstehen, wovon er spricht. Dass sie den Ort kennen, also wovon er spricht, so von dem Wohnung von seinem Vater und so weiter, im Haus seines Vaters, dass sie das wissen, worüber er spricht, aber auch, dass sie wissen, ja, wie man da hinkommt zu dieser Wohnung. Jesus geht davon aus, das müssen jetzt langsam alle wissen. Aber offensichtlich haben seine Jünger das nicht verstanden. Also wenn du hier und da mal Probleme hast, Jesus oder die Bibel zu verstehen, kannst dich beruhigen, auch die Jünger haben so einiges nicht verstanden. Die standen manchmal auch auf dem Schlauch, obwohl Jesus direkt bei ihnen war und ihnen das mehrfach erklärt hat. Aber irgendwie haben sie es nicht begriffen. Und ich stelle mir das so vor, die Jünger schauen sich so an, Jesus erzählt etwas und keiner versteht, worum es geht. Und da herrscht großes Schweigen. Und keiner traut sich zuzugeben, dass er es nicht begriffen hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert so an den Matheunterricht. Der Lehrer erklärt was, keiner versteht es und keiner traut sich zu sagen, dass er es nicht begriffen hat. Er erklärt irgendwelche komischen Formeln, also mir ging es immer so, und fragt dann noch Fragen. Und man hofft dann immer, dass es diesen einen gibt, der dann sagt, nee, ich bin raus, könnt ihr das nochmal erklären? Und dann freuen sich alle, weil alle dankbar sind. Kennt ihr vielleicht. Also ich kenne das. Und ich glaube, so ähnlich war das hier bei den Jüngern. Und dieser eine, das war der Thomas, der Jünger Thomas. Der kommt ja auch so richtig schlecht weg. Ne? Der ungläubige Thomas, am Ende dann Johannes 20, kann er nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist und so. Aber wenn wir Thomas mal so ein bisschen anschauen, er kommt nicht oft vor, Johannes 11, Johannes 14 und Johannes 20, das sind so die Stellen, an denen er vorkommt, dann merken wir, Thomas ist ein Mensch, der es genau verstehen will. Er will es mit dem Kopf begreifen. Er ist jemand, der Fragen stellt, der es genau wissen will. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Und ich glaube auch, dass Jesus das gut findet, dass wir mit den Fragen, mit den Zweifeln zu ihm kommen und einfach ihm das vor die Füße bringen und sagen, Jesus, ich verstehe das nicht, kannst du mir bitte helfen? Ich stehe auf dem Schlauch. Und Thomas ist also auch ein sympathischer, weil ein ganz normaler Mensch, könnte man sagen. Er fragt wenigstens nach und das macht ihn auch sympathisch. Und Thomas sagt, Jesus, ganz ehrlich, ich kenne nicht mal den Ort, von dem du sprichst. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Und wenn ich den Ort nicht kenne, dann weiß ich natürlich auch nicht, wie man da hinkommt. Ich weiß ja gar nicht, was ich eingeben soll ins Navi sozusagen, wohin ich fahren soll. Gut, Jesus hatte das schon mehrfach erklärt, aber Jesus ist großzügig, Jesus ist geduldig und er erklärt es seinen Jüngern eben nochmal. Thomas fragt Jesus, wie kommt man in den Himmel? Und ich weiß nicht, ob es eine wichtigere Frage gibt. Wie kommt man in den Himmel? Ich bin der Überzeugung, das ist die wichtigste Frage, die wir uns hier auf der Erde stellen können. Wie kommt man in den Himmel? Und wir müssen eine Antwort darauf haben. Und hätte Thomas, der skeptische Thomas, hätte er nicht diese Frage gestellt, hätten wir diese wunderbare Antwort von Jesus nicht bekommen. Dann hätten wir Johannes 14, Vers 6 nicht, dieser bekannte Vers. Und was Jesus jetzt in, habe ich vergessen weiter zu klicken. Thomas sagt erstmal, er weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Und dann im Vers 6, was Jesus dann sagt, das können postmoderne Menschen gar nicht gut vertragen. Postmoderne Menschen sagen, jeder hat seine Wahrheit. Also du bringst deine Wahrheit mit, ich bringe meine Wahrheit mit und das kann alles wahr sein. Wir lassen jeden stehen und jeder hat seine Wahrheit und alles ist irgendwie wahr. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich. Und es gibt genau eine Wahrheit und das bin ich. Und niemand sonst. Und nicht nur das, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn das noch nicht schlimm genug ist für postmoderne Menschen, haut er noch oben einen drauf und sagt, übrigens, zu Gott, in den Himmel, kommt man nur durch mich. Es gibt nur einen Weg. Und das ist harter Tobak für moderne Menschen im Westen, im 21. Jahrhundert. Lass uns mal kurz überlegen, was denken die meisten Menschen heutzutage? Wie kommt man in den Himmel? Das ist ja eine Frage, die die Menschheit schon immer bewegt und die Menschheit hat schon immer versucht, Antworten darauf zu geben. Wie sehen diese Antworten meistens aus? Meistens geht das so, also stell dir vor, es gibt einen Berg, oben ist Gott und unten sind die Menschen. Und es gibt ganz viele Wege auf diesem Berg nach oben. Und es ist vollkommen egal, welchen Weg du wählst. Hauptsache, du wählst einen Weg und irgendwie kommst du oben bei Gott an. Aber welchen Weg du jetzt auswählst, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, du wählst einen aus und kommst oben bei Gott an. Alle Wege führen also zu Gott, nach oben in den Himmel. So funktionieren die meisten Religionen, so denken die meisten Menschen. Der christliche Ansatz, das Evangelium, geht ganz anders. Die Bibel zeigt uns, dass dieser weit verbreitete Ansatz, den wir heute so oft vorfinden, dass der falsch ist. Denn Jesus sagt hier: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn wir diesen Vers mal so auf uns wirken lassen, ich vermute, viele kennen den von uns, aber da steckt schon gewaltig viel drin, oder? Wenn wir das auf uns wirken lassen, können wir uns die Frage stellen, welche Vorstellungen von uns Menschen zerstört Jesus mit diesem Satz? Da könnte man viel sagen, aber ich glaube, als erstes können wir festhalten, Jesus sagt, man muss glauben. Man muss glauben. Alle Religionen funktionieren eigentlich so und sie lehren es, dass man sich anstrengen muss. Wenn man den Berg hochkommen will, muss man sich anstrengen. Du musst Gutes tun, dann kommst du in den Himmel. Du solltest in der Bibel oder im Koran oder wo auch immer lesen, du solltest zu Gott oder zu wem auch immer beten, du solltest dein Geld spenden, du solltest zum Gottesdienst gehen, du solltest dich in der Gemeinde, in deiner Gemeinschaft, in der Religion aktiv einbringen, du solltest freundlich sein, du solltest ehrlich sein und so weiter. Wenn du das alles tust, dann wird dich Gott in den Himmel lassen. So funktionieren die Religionen. Vor 2 Wochen hatten wir eine muslimische Familie bei uns zu Besuch. Die kommen aus Afghanistan, wir haben sie kennengelernt bei der Einschulung. Ihre Zwillingstöchter wurden eingeschult, unsere Zwillingstöchter wurden eingeschult. Und sie sind gar nicht lange hier, erst ein paar Monate, können noch gar kein Deutsch, sprechen also auch nur Englisch. Und wir haben sie eingeladen und haben uns unterhalten beim Mittagstisch. Natürlich auch über die Religion. Das finde ich übrigens auch so toll mit Muslimen, weil mit denen kannst du immer über Religion sprechen. Mit so atheistischen Deutschen ist das viel, viel schwieriger. Aber mit den Muslimen, da kann man direkt anfangen, über Religion zu sprechen. Wir haben uns über den Islam unterhalten und wir haben uns über das Christentum unterhalten. Und es war ein sehr schönes Gespräch. Und dieses Ehepaar hat uns nochmal bestätigt, im Islam läuft das so, am Ende des Lebens, wenn du vor Allah stehst, da wird eine Waage hingestellt. Die hat 2 Seiten, da gibt es einen guten Engel, der steht auf der Seite, wo die guten Werke draufkommen. Und dann gibt es einen bösen Engel, der steht auf der Seite, wo die schlechten Werke draufkommen. So, dann hast du mal was Gutes getan, hast gespendet, gebetet, hast den Ramadan eingehalten, bist nach Mekka gefahren und so weiter. Dann kommt das alles da drauf. Aber da hast du Alkohol getrunken, da hast du gelogen und so weiter. Das kommt hier drauf. Und am Ende gucken wir mal, was ist denn höher, was wiegt schwerer. Und je nachdem, wo mehr drauf ist, das entscheidet dann, ob du ins Paradies kommst oder nicht. Mit der Auflage, dass Allah zu dem Zeitpunkt auch gnädig ist. Das heißt, selbst wenn du eigentlich mehr gute als schlechte Taten hast und eigentlich in den Himmel kommen müsstest, hängt es immer noch von Allahs Barmherzigkeit ab. Und mal salopp formuliert, wenn er einen schlechten Tag hat und nicht gut drauf sein sollte, und das weiß man im Islam nicht, dann hast du auch Pech gehabt. Wenn er an dem Tag nicht gnädig ist, kommst du halt doch in die Hölle. So funktioniert es im Islam und auch in ganz vielen anderen Religionen. Also ein Muslim lebt in der Ungewissheit und er muss sich abrackern ohne Ende und hoffen, dass es am Ende reicht, dass es mehr gute als schlechte Taten gibt. Und dann muss er auch noch hoffen, dass Allah ihm gnädig ist und ihn ins Paradies reinlässt. Lehrt sowas auch die Bibel? Nein. Und das Fatale ist, dass wir, auch wir Christen, oft denken, dass die Bibel so etwas lehrt. Jesus sagt im Vers 1 unseres Textes: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Es kommt auf den Glauben an, nicht auf die Taten. Der Apostel Paulus hat es im Epheserbrief so formuliert: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Das ist die Botschaft der Bibel. Aus Gnade, aus Glauben sind wir errettet. Doch ich glaube, wir Menschen haben ein Problem mit Gnade. Wir wollen keine Gnade. Wir wollen es uns selbst verdienen. Wenn du das nicht glaubst, dann gib mal spontan jemandem ein Essen aus. Also stell dir vor, Jugendliche beim Dönermann, bei McDonald's oder so, der andere hat Geld vergessen, man steht da und sagt, ey komm, ich zahle das für dich. Dann erlebt man das ganz oft, dass die Leute erstmal abweisend sind, sagen, nein, ich fahre nach Hause, keine Ahnung, irgendwie kriege ich das hin. Man will das Geschenk nicht annehmen. Und wenn doch, dann sagen die häufig, okay, aber nächstes Mal bezahle ich für dich, okay? Warum? Da ist jemand, der großzügig ist und aus freien Stücken gnädig sein will, spendabel sein will. Und wir wollen uns das irgendwie erarbeiten oder zumindest nachträglich nochmal zurückzahlen. Also wir haben ein Problem mit Gnade. Also eigentlich lieben wir ja Geschenke, ne? Also das merkt man bei den Kindern, aber auch bei den uns Erwachsenen. Geburtstag, Weihnachten, das mag jeder Mensch. Geschenk zu bekommen, auszupacken und zu gucken, was da drin ist. Und dann freut man sich. Wir lieben Geschenke, aber irgendwie haben wir auch so ein komisches Verhältnis zu Geschenken, vor allem, wenn es um Gott geht. Wir wollen uns von Gott nicht beschenken lassen. Wir wollen es uns selber verdienen, selber erarbeiten. Wir funktionieren alle in unserer Gesellschaft eben so, dass wir auf Leistung getrimmt sind. Ja, wir gehen morgens zur Arbeit, wir arbeiten, unsere Stunden soll leisten wir ab. Ja, und am Ende des Monats kriegen wir dafür das Gehalt. Ist ja logisch. Ich mache etwas, dafür kriege ich etwas. So funktionieren wir. Und ich glaube, deswegen haben wir oft ein Problem mit Gnade. Einfach so ein Geschenk von Gott annehmen, ohne was dafür zu tun, ohne nachträglich noch etwas dafür tun zu müssen. Und wisst ihr, liebe Männer, warum sind in den Gemeinden weltweit, in jeder Denomination, durchschnittlich mehr Frauen als Männer? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns ist das auch so. Es gibt mehr Frauen in der Gemeinde als Männer. Und ich glaube, die Antwort liegt darin, im Wesen des Mannes. Wir Männer sind stolz. Oder? Wir arbeiten, wir rackern uns ab, wir sind die Versorger, die Verdiener, wir geben uns Mühe und wir brauchen doch auch keine Hilfe, oder? Wir sind stark, wir brauchen niemanden, der uns irgendwie hilft. Der Glaube ist doch was für Schwache. Wir sind stark, wir brauchen keinen, der uns unter die Arme greift. Und deswegen glaube ich, dass mehr Frauen in den Gemeinden sind, weil sie sich beschenken lassen und auch von Gott beschenken lassen. Also die Bibel sagt, so läuft das nicht. Man kann es sich nicht erarbeiten. Und nebenbei gefragt, wie soll das denn überhaupt gehen? Also wie willst du denn dir dein Seelenheil verdienen? Also ab wann ist es denn genug? Einfach mehr als schlechte Taten? Nee, die Bibel sagt, wer eines der Gebote bricht, im Jakobusbrief heißt es, der bricht alle Gebote. Also wenn du schon diesen Weg über gute Taten, über das Gesetz, über die Werke gehen willst, dann bitteschön. Dann musst du aber auch alle einhalten. Jedes einzelne Gebot musst du einhalten und darfst niemals eine Sünde begehen. Da merken wir spätestens dann, könnte schwierig werden. Das schaffen wir nicht. Und deswegen hat Gott einen Ausweg geschickt. Er hat Jesus auf die Erde geschickt, damit Jesus das Leben lebt, das wir hätten leben sollen, ohne Sünde. Und damit Jesus den Tod stirbt, den wir hätten sterben sollen. Jesus ist der Ausweg, weil Gott es wusste, dass wir uns das nicht erarbeiten können. Deswegen kam Jesus. Also, der biblische Befund ist klar, gerettet wird der Mensch aus Glauben. Glaube allein, Gnade allein, Christus allein. Diese Schlagworte aus der Reformation, die sie wieder neu entdeckt haben aus der Schrift, die schon immer da drin standen, die gelten auch heute noch. Es kommt auf den Glauben an, nicht auf die guten Taten. Jesus sagt, man muss glauben. Aber Jesus präzisiert das. Man muss nämlich zweitens auch an Jesus glauben. Man könnte jetzt ja auch sagen, ja super, du sprichst hier davon, man muss glauben, kein Problem, ich habe Glauben. Ich glaube an Allah oder ich glaube an mich selbst oder an wen auch immer. Ich habe doch Glauben, das müsste doch dann irgendwie reichen. Und die Bibel sagt, nein, das reicht nicht. Die Bibel sagt nämlich nicht, man muss an irgendwas glauben, einfach nur an das Gute oder an wen auch immer glauben. Man muss schon an das Richtige glauben. Man muss an Jesus glauben. Ein Beispiel. Ich bin vor kurzem 6-mal geflogen. Also wir haben einen Missionseinsatz von der Gemeinde gemacht in Mosambik, also im Südosten von Afrika. Ist jetzt gerade 2-3 Wochen her. Und wir mussten auf dem Hinweg 3-mal fliegen. Erstmal nach Doha, dann nach Johannesburg und dann nach Pemba. Insgesamt waren wir 17 Stunden unterwegs. Die ersten beiden Flüge, das waren so richtig große Maschinen, so mit 10 Personen in einer Reihe. Und dann, weiß ich nicht wie viele Reihen, also bestimmt 400 Mann oder so waren da locker drin. Der dritte Flug, der war so ein kürzerer Flug von Johannesburg nach Pemba, das war in so einer ganz kleinen Maschine. 2 Sitze, Gang und 1 Sitz. Das war's. Und vielleicht 10 Reihen, also 30, 40 Mann maximal. Das war dann dementsprechend ein bisschen wackeliger. Ich war jetzt nicht so der große Freund davon. Ich habe so ein bisschen Flugangst. Also ich bin immer ganz froh, wenn ich dann wieder den Boden unter den Füßen habe. So ganz so gerne fliege ich nicht. Und jetzt ist die Frage, wenn man so ein bisschen so skeptisch ist mit den Flügen, so bringen die mich auch wirklich dahin? Was ist jetzt besser, wenn ich einen ganz, ganz festen, großen Glauben habe an ein Flugzeug, das so richtig heruntergekommen ist? So ein altes, verrostetes, marodes Ding. Aber ich habe richtig starken Glauben an dieses Flugzeug. Oder ich habe einen ganz, ganz kleinen Glauben an das super neueste, topmodernste Flugzeug. Was ist jetzt besser? In welches Flugzeug sollte ich mich setzen? Welches Flugzeug sollte ich wählen? Ist es egal, woran ich glaube? Hauptsache, ich habe einen großen Glauben an irgendetwas. Ich würde sagen, nee, ich muss schon an das richtige Flugzeug glauben, in dem Sinne, dass ich darauf vertraue und mich eben da reinsetze und mich dort ja ans Ziel bringen lasse. Also wenn ich ganz stark glaube, das kaputte Flugzeug würde mich ans Ziel bringen, werde ich es wahrscheinlich bereuen, weil wir abstürzen werden. Und wenn ich nur ganz schwach von diesem modernen Flugzeug überzeugt bin, dass es mich ans Ziel bringen wird, dann wird es mich tatsächlich in der Regel sicher ans Ziel bringen. Also ich muss an das richtige Flugzeug glauben, in dem Sinne, dass ich mein Vertrauen da reinsetze und mich ins richtige Flugzeug setze. Genauso ist es auch mit dem Himmel. Ich muss an den richtigen Gott glauben. Es kommt nicht nur auf den Glauben allgemein an, sondern darauf an, dass ich an den richtigen Gott glaube, der mich auch sicher zum Ziel bringt, zum Himmel bringt. Und dieser Gott heißt Jesus Christus. Es ist also nicht egal, welchen Weg man wählt, um auf den Berg zu kommen. Es gibt nämlich nur einen Weg nach oben und zu Gott, und der heißt Jesus. Denn er selbst sagt, niemand kommt zum Vater, also niemand kommt in den Himmel, als nur durch ihn. Und das ist der christliche Absolutheitsanspruch. Und an dem stören sich viele. Viele Menschen fragen sich, warum seid ihr denn so engstirnig? Ja, nur durch Jesus, warum? Jeder kann doch irgendwie seine Wahrheit haben. Und durch andere Religionen oder Strömungen oder Ideologien kann er doch auch irgendwie in den Himmel kommen, ins Jenseits kommen. Aber die Bibel lehrt, es gibt nur Rettung bei Jesus. Denken wir zurück an den Garten Eden, an die ersten Seiten der Bibel. Dort lesen wir, dass der Mensch geschaffen war zur Gemeinschaft mit Gott und dort wunderbare Gemeinschaft hatte mit Gott selbst. Leider haben es Adam und Eva verbockt. Sie haben gesündigt, sie haben gegen Gott rebelliert und Gott musste sie aus dem Garten Eden werfen. Und seitdem ist die Gemeinschaft zu den Menschen, zur Umwelt, aber vor allem zu Gott gestört. Und diese Beziehung ist seitdem kaputt gegangen und Gott möchte sie aber wieder heile machen. Er möchte, dass wieder Frieden herrscht zwischen Mensch und Gott. Und um das zu schaffen, schickt er Jesus Christus, der stellvertretend für uns am Kreuz auf Golgatha stirbt, um uns mit Gott zu versöhnen. Also es gibt nur einen Weg, und der ist Jesus Christus. Die Bibel ist auch da wieder sehr, sehr deutlich. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, aber auch die anderen Apostel bestätigen das. Zum Beispiel Petrus, er sagt, er spricht über Jesus, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also Rettung gibt es nur bei Jesus Christus. Und das ist schon sehr exklusiv, oder? Eva Dittmann hat mal geschrieben, die christliche Botschaft ist also gleichzeitig inklusiv und exklusiv. Inklusiv, weil Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Exklusiv, weil nur Jesus diese Rettung vermitteln kann. Ja, es ist ganz interessant, es ist eine Spannung zwischen inklusiv und exklusiv. Also inklusiv, wirklich jeder ist eingeladen. Gott hat Wohnungen für alle bereitet und er möchte auch, dass kein Sünder verloren geht, sondern dass alle mit ihm in der ewigen Herrlichkeit sind. Sie ist inklusiv, niemand ist ausgeschlossen. Aber sie ist exklusiv, weil man nur über Jesus in den Himmel gelangt und über keinen anderen Weg. Denken wir nochmal zurück an den Berg. Wir wollen ja zu Gott kommen, wir Menschen. Und alle Religionen denken, habe ich vorher schon erwähnt, die Menschen müssten ja hochklettern. Ne? Wenn man zu Gott kommen will, ist ja logisch, denken wir, dann müssen wir hochgehen zu Gott und den Berg hochklettern. Es kommt also auf die menschliche Leistung an. Es kommt darauf an, dass der Mensch sich selber rettet. Er startet das Ganze. Er geht hoch zu Gott. Er ist verantwortlich. Auch da wiederum ist das Evangelium ganz anders. Das Evangelium sagt, Gott kommt den Berg herunter zu den Menschen. Der Mensch muss nicht hochklettern, Gott kommt runter. Und sowas gibt es nirgendwo anders. Es gibt keine Religion, die uns das weitergibt, dass Gott selber auf die Erde kommt, um für uns zu sterben, um den Weg zu Gott frei zu machen. Das gab es damals nicht, nirgendwo anders und gibt es doch heute nirgendwo anders. Gott kommt runter in Jesus Christus, das feiern wir bald an Weihnachten. Er wird Mensch und er stirbt für uns Menschen und will uns dann, darauf warten wir noch, zu sich holen. Als wir nach Mosambik geflogen sind, hatten wir viel Zeit. Die Flüge gingen in Summe 17 Stunden beim Hinflug und dann nochmal 17 Stunden zurück. Und in Afrika hatten wir auch viel Zeit. Also wir haben uns da Pläne gemacht, was wir so machen können. Aber wir mussten doch relativ viel warten, weil dann irgendein Dokument dann doch fehlte und man doch wieder irgendwas einreichen musste. Und dann warteten wir manchmal morgens um 7 bis 10, bis dann das Auto oder so kommt. Also wir hatten viel Zeit. Ich hatte immer meine Bücher mit, um die Zeit gut nutzen zu können. Und das war eines der Bücher. Ich habe tatsächlich während dieser Zeit 3 Bücher lesen können. Also viel Zeit gehabt. Und das war eines dieser Bücher. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich dermaßen fasziniert. Also wenn noch jemand auf der Suche ist nach einem Buch, absolute Leseempfehlung. Das zählt wirklich zu den Top-Top-Büchern, die ich gelesen habe. Hat mich unglaublich fasziniert. Allah gesucht, Jesus gefunden von Nabil Qureshi. Nabil Qureshi wächst als Muslim auf. Er kommt aus Pakistan und er ist ein sehr strenger und überzeugter Muslim. Und er wächst in den USA auf und er hat dann auch dementsprechend Kontakt mit Christen und er will sie vom Islam überzeugen. Er möchte ihnen zeigen, dass die Bibel verfälscht ist, dass da alles quasi zusammen verändert wurde und Menschen das dann verändert haben und dass es nicht die Wahrheit ist, sondern dass die Wahrheit im Koran zu finden ist und dass man über Mohammed dann den Weg irgendwie zu Allah finden kann. Und er bringt auch einige Menschen, einige Christen durcheinander. Er kennt sich gut aus. Er ist ein wahnsinnig intellektueller Mann. Er hat Medizin studiert, später dann auch noch Theologie und sehr viele Abschlüsse, Doktortitel und so weiter. Und er kennt sich also sehr gut aus, auch im Islam. Und er bringt viele Menschen durcheinander. Und dann trifft er aber einen Christen und er will auch ihn wieder überzeugen. So, ey, das Buch, das du da liest, das kannst du vergessen. Und er merkt auf einmal, hey, der hat irgendwie Antworten. Und sie kommen ins Gespräch, sie werden Freunde, verbringen ganz viel Zeit miteinander und diskutieren Abende, Wochen, Stunden lang und so weiter. Und irgendwann wird Nabil Qureshi skeptisch. Er fängt an, an seinem Glauben zu zweifeln, ob der Koran denn wirklich zuverlässig ist, ob Mohammed wirklich so ein tolles Leben geführt hat. Und er fängt an, mit dem Christentum, mit Jesus Christus zu sympathisieren. Er recherchiert sehr, sehr gründlich, er liest ganz viele Bücher und er ist immer mehr überzeugt vom christlichen Glauben. Und irgendwann ist er schon sehr, sehr weit. Sein Verstand hat eigentlich schon Ja gesagt zu Jesus, aber sein Herz noch nicht. Also er kann es nicht übers Herz bringen, sich zu Jesus hinzuwenden. Der Kampf geht über, ich glaube, 4 Jahre, wo er ja in ganz, ganz harten Kämpfen steht mit seinem Glauben. Weil für einen Muslim steht alles auf dem Spiel. Wenn er sich zu Jesus entscheidet, dann hat er seine ganze Familie in Schande gebracht. Er hat sein eigenes Leben ruiniert und seine ganze Familie im Endeffekt auch ruiniert. Und deswegen zögert er lange und er bittet. Er betet zu Gott, zu Allah oder zu wem auch immer und er sagt, Gott, du siehst, ich will dich erkennen und ich will dir folgen, aber ich weiß nicht, wer du bist. Bitte offenbare dich mir, zeig mir. Wenn du Jesus bist, dann zeig es mir. Wenn du Allah, wer auch immer bist, ich möchte es aber wissen, wer du bist. Und er bittet Gott auch, ihm einen Traum zu schenken, der nicht kompliziert ist, der nicht irgendwie eine spezielle Auslegung braucht, wo man noch wieder überlegen muss, kann man das so oder so deuten. Das muss glasklar sein, bittet er Gott. Und er erhält tatsächlich mehrere Träume von Gott. Wir erleben das immer wieder bei muslimischen Menschen, wo Gott durch Träume wirkt und sie dann aufgrund der Bibel, dann aufgrund Gottes Wort auch zum Glauben kommen. Und er bekommt einen Traum. Also er bekommt 3 Träume, aber der zentrale Traum geht wie folgt. Er sieht sich selbst in einem Traum bei einer Feier, in der Nähe einer Feier. Er glaubt, das ist vielleicht eine Hochzeitsfeier. Die Menschen sitzen dort, haben leckeres Essen auf dem Tisch, aber es hat noch nicht angefangen. Also irgendwas fehlt noch. So der Bräutigam oder irgendjemand, der sagt, dass es losgeht, der fehlt noch. Sein Freund steht auch da und lädt ihn quasi ein, aber irgendwie kann er nicht dorthin kommen. Und er fragt sich, warum eigentlich nicht? Er wacht auf und das, was ihm am prominentesten einfällt bei diesem Traum, ist die Tür. Die Tür zu diesem Fest, ja, wie ist die Tür? Sie ist sehr, sehr eng. Das ist eine ganz enge Tür und die war richtig groß so dargestellt. Und er fragt sich die ganze Zeit, warum diese enge Tür? Was hat das für eine Bedeutung? Er ruft seinen Freund an und erzählt ihm den Traum und sagt, sag mir, was das bedeutet. Und er meinte dann, habe ich gestern noch in einem Video gesehen, er meinte dann, ich habe zum ersten Mal einen Menschen seine Augen verdrehen hören übers Telefon. Und sein Freund sagt, okay, ich sag's dir nicht, schlag die Bibel auf. Lies Lukas 13. Er hat keine Ahnung, was ist Lukas 13, hat eine Bibel, holt sie, schlägt sie auf und sieht die Überschrift. Dort steht die enge Pforte. Und sein Herz fängt an zu schlagen und denkt, was ist denn hier los? Und er liest diesen Text und er merkt, die enge Pforte ist Jesus Christus. Ich kann in den Himmel kommen, aber nur durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus ist der Weg zum Paradies. Und er merkt, dieser Traum muss nicht ausgelegt werden. Gott hat ihn vor 2000 Jahren aufgeschrieben. Diesen Traum, diese Deutung für ihn, diese Deutung des Traumes war schon 2000 Jahre in der Bibel da. Und er merkt, ich muss an Jesus glauben. Und er ringt sich durch und er wird ein Kind Gottes und ein Nachfolger von Jesus, der Großes bewirkt hat. Leider ist er mit 34 Jahren an Magenkrebs gestorben, also hatte nur eine kurze Zeit für Jesus zu wirken. Wie kommt man in den Himmel? Das war die Frage von Thomas und Jesus antwortet ihm, durch Glauben an mich. Und lass mich jetzt mal persönlich werden. Wie kommt man in den Himmel? Hast du die Frage für dich schon geklärt? Kommst du in den Himmel? Kannst du das mit Gewissheit sagen? Ich komme in den Himmel. Ist deine Schuld vergeben? Ich glaube, jeder Mensch weiß intuitiv, dass er Schuld, dass er Sünde in seinem Leben hat. Wir alle verfehlen uns tagtäglich. Wir haben Sünde und die Frage ist, was ist mit dieser Sündenlast? Hat Jesus sie dir schon vergeben? Bist du ein Kind Gottes? Und du musst eine Antwort haben auf diese Frage. Davon hängt dein Leben hier auf der Erde schon ein bisschen ab, Aber vor allem hängt davon dieser Beantwortung deine ganze Ewigkeit ab, das Leben nach dem Tod, wie es die Bibel auch beschreibt. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, ob du einen Platz im Himmel hast, wenn du nicht weißt, ob eine Wohnung auch für dich bereitet ist, ob da dein Name schon auf dem Wohnungsschild irgendwo steht, wenn du das noch nicht weißt, dann klär das heute. Komm auf jemanden hier zu, auf die Ältesten, auf die Prediger, auf wen auch immer, auf eine Person deines Vertrauens. Sprich mit deinen Eltern, mit wem auch immer, aber klär das heute. Jesus lädt dich ein, er hat Platz für alle da und er möchte auch mit dir auf Ewigkeit zusammen wohnen. Über den Wolken, das war das Thema der Predigt und wir haben uns zwei Fragen angesehen. Wie ist es über den Wolken und wie kommt man dahin? Wie ist es da? Der Text zeigt uns, es ist wunderschön. Jesus selbst bereitet wunderbare Wohnungen für uns vor. Und das Beste ist, Gott selbst wohnt da. Wir können ihn genießen, ihn anbeten und ihn sehen, wie er ist im Himmel. Und zweitens, wie kommt man dahin? Auch darauf gibt der Text eine Antwort. Und er sagt, es gibt zu dem Himmel einen Weg und nur einen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Man muss an Jesus glauben, um den Weg in den Himmel zu finden. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe, die mich auch sehr berührt hat. Da ist eine Frau, sie ist 45 Jahre, sie ist unheilbar krank. Die Ärzte geben ihr nicht mehr lange. Sie sagen, 3 Monate hast du noch zu leben. Sie fängt an, ihr Leben neu zu sortieren, alles irgendwie auf Vordermann zu bringen, alle Dinge zu klären. Sie bereitet auch in diesem Zusammenhang ihre Beerdigung vor. Sie trifft sich mit dem Pastor, sie sagt, okay, diese Elemente möchte ich gerne dabei haben, dass wir diese Lieder singen, du sollst bitte über diesen Text predigen und so soll dann meine Beerdigung aussehen. Und sie vereinbaren das alles, alles ist geklärt und dann fällt ihr noch ein, bevor ich es vergesse, ich möchte übrigens einen kleinen Löffel in meiner rechten Hand haben. Der Pastor guckt sie an, was möchtest du? Ja, wenn ich dort liege, möchte ich einen kleinen Löffel in meiner Hand haben. Der Pastor ist vollkommen verwirrt und fragt, warum? Was ist denn das für eine Idee? Und sie sagt, ich erkläre es dir. Klingt komisch, hat aber einen Sinn. Als ich klein war, und wir dann zu Hause gegessen haben, meine Mutter leckeres Essen gekocht hat und dann das ganze Geschirr und so weiter abgeräumt wurde, dann sagte meine Mutter, lass den Löffel da liegen, es kommt noch was. Es gibt noch Nachtisch oder Kuchen, das Beste kommt noch. Und wenn die Leute bei meiner Beerdigung dort stehen und sehen, dass die Frau, die tote Frau, einen Löffel in der Hand hat und sich verwundert fragen, warum hat diese Frau einen Löffel in der Hand? Dann sollst du, Pastor, ihnen sagen, behaltet euren Löffel, denn das Beste kommt noch. Und deswegen geben Christen nicht den Löffel ab, denn sie wissen, wenn sie sterben, denn sie wissen, das Beste kommt noch. Und seien wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, ich glaube, wir leben hier auf dieser Erde super schön. Wir haben uns bequem gemacht. Ich war gerade in Mosambik. Ich weiß, wie Menschen woanders leben. Und das ist krass. Wir leben hier im Luxus. Uns geht's gut. Brauchen wir den Himmel überhaupt? Ist das nicht vielleicht schon der Himmel auf Erden? Und wir vergessen oft, dass der eigentliche Wohnort von uns nicht hier ist, sondern im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Und wir vergessen oft den Himmel. Und ich will euch heute Morgen daran erinnern, behalte deinen Löffel, denn das Beste kommt noch.